So, Teil 2 jetzt also unserer Extravaganza Big Show 735 geht los mit Alexis Menüsch zum französischen Fußball, dann Martin Konrad zum österreichischen Fußball und dann Motorsport, Eddie Mielke und Stefan der Voice Reinig im Teil 2 der Big Show 735. Bitte! Herrschaften, die Big Show 735, Sportradio 360. Es geht weiter international mit Alexis Menüsch von DAZN, von der L'Equipe. Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Jens.
Alexi, erstes Thema. Wir kommen dann gleich nach Frankreich, aber du weißt, seit seinen Tagen in Salzburg, dann in Leipzig, jetzt bei Bayern weniger, aber die ersten beiden Stationen liegen mir dann doch ein kleines bisschen am Herzen, obwohl ich Sturm Graz-Fan bin. Dayot Upamecano wird immer besser, war immer schon sehr schnell und jetzt in den letzten Tagen ist immer mehr die Rede davon, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern soll. Meine Frage ist, hat der Junge überhaupt Alternativen oder haben die Bayern hier, was die Verhandlungen angeht, relativ leichtes Spiel?
Sie haben ein hartes Spiel vor sich, eine riesige Herausforderung, die Münchner, weil ja die besten Vereine in Europa wollen Upamecano erst einmal, weil er ablösefrei ist, aber zweitens, weil er in der Form seines Lebens ist seit Monaten mittlerweile, also sagen wir mal ein gutes halbes Jahr und unter anderem bei Paris Saint-Germain steht er ganz oben auf der Liste, weil PSG sucht schon für die kommende Saison einen Nachfolger für Marquinhos. Spätestens gegen die Bayern letzte Woche haben wir gesehen, dass der Brasilianer nicht mehr der Jüngste ist. Und die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain wollen auch den Kader nach wie vor mit immer mehr Franzosen haben. Und da wäre Upa bestens geeignet als neuen Abwehrchef auch, als neue Identifikationsfigur. Er kommt auch aus der Gegend von Paris. Also das wird schon eine Herkulesaufgabe für die Münchner, mit Upamecano zu verlängern, der auch auf dem Wunschzettel von Real Madrid steht und bei den englischen Top-Teams, unter anderem Liverpool, sollte der Ex-Leipziger Konaté dort noch doch nicht verlängern. Also wie gesagt, es wird sehr, sehr schwer, Upamecano zu halten. Auf der anderen Seite spricht für den deutschen Rekordmeister, dass Upa sich in München sehr wohl fühlt, okay, und sich mit der Kompanie sehr, sehr gut versteht.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du sprichst ja mit den Leuten, mit den Franzosen, vor allen Dingen beim FC Bayern. Also wäre dein Gefühl eher, dass er vom Typ her jemand ist, wenn er nicht mit Geld gezwungen wird, dass er dann all things equal eher in München bleiben würde?
Ich glaube, er wartet schon darauf, wie konkurrenzfähig die Bayern sind. Er will unbedingt die Champions League gewinnen. Das ist bisher ihm noch nicht gelungen. Und ist es bei PSG, bei Man City, bei Real oder bei Bayern, wo sind die besten Voraussetzungen? Weil wie gesagt, die Tatsache, dass Vincent Kompany vor 2 Wochen bis 2029 verlängert hat, kann schon eine große Rolle spielen, weil Upamecano war noch nie so happy bei einem Verein wie heute mit Kompany. Vincent Kompany schätzt Upamecano sehr, hat ihn auch als Abwehrchef gemacht. Als Jonathan Tah verpflichtet wurde, habe ich immer wieder von deutschen sogenannten Experten gehört, Upamecano wird von Tah profitieren. Habe ich mir kaputt gelacht. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil, dass Tah von Upamecano profitiert, weil Upa viel mehr Champions League Spieler auf dem Buckel hat als Tah. Ich glaube nicht, dass Tah in seiner ruhmreichen Karriere bisher viele WM-Endspiele bestritten hat. Also das ist schon so, dass Upamecano mit Neuer, mit Payne und Kimmich ja, einer der wichtigsten Spieler ist und eine feste Größe. Und sollte er verlängern, will es auch nicht heißen, dass er seine ganze Karriere in München verbringt. Ja. Ich glaube schon, dass er im Kopf, dass bei ihm sich herumspielt, dass er noch eine andere Herausforderung möchte. Aber er hat noch Zeit und ich glaube, solange er die Champions League nicht gewonnen hat, könnte er in München bleiben, weil das ist sein großes Ziel. Und dann ab nach England oder nach Paris.
Okay, so. Jetzt muss ich den Schwenk in, ich muss nicht, aber ich möchte bitte gerne den Schwenk in die Ligue 1 machen. Es ist zwar schon ein paar Wochen her und irgendwie ist das Ganze auch emotionslos über die Bühne gegangen. Also ich habe keine Tränen vergossen, aber mich interessiert das nur. Monaco ist jetzt ja kein Club, der so viele Leute bewegt, außer dich, wo du deinen Alterssitz irgendwann mal in der Nähe dann bald haben wirst. Aber diese Geschichte mit Adi Hütter, hat sich das abgezeichnet und dass er eben ersetzt wird als Coach? Und ist es, hat sich seitdem irgendetwas geändert, zum Besseren geändert, Alexi?
Ja, es war abzusehen, dass die Hütter irgendwann entlassen wird, weil du hast spielerisch keine weitere Entwicklung notiert. Es war einfach so, dass die Mannschaft ja gegen die Kleinen sich schwer tut, gegen tiefstehende Mannschaften, gegen die großen Ganzen schon überzeugt, auch beim letzten Spiel von Adi Hütter, beim vorletzten Spiel mit dem 2-2 gegen Man City, auch wenn es ein sehr glückliches Remis war am Ende, am zweiten Spieltag der Champions League. Aber du hast keine keine Fortschritte gesehen in der spielerischen Hinsicht unter die Hüter. Und das war schon 2,5 Jahre her. Man hat lange gewartet. Er hat auch keine gute Kommunikation abgeliefert, weil er zum Beispiel gesagt hat, Paul Pogba wird uns bald retten. Also er spricht von einem Spieler, der 2,5 Jahre nicht gespielt hat. Du weißt nicht, ob er sein altes Niveau wieder erreichen wird. Und das ist ja ein Armutszeugnis, sowas zu behaupten. Und es war eine Frage der Zeit, bis er entlassen wird, weil er auch in der Ligue 1 die Erwartungen nur teilweise erfüllt hat. Also die Monegassen haben zu viele Spiele verloren in der letzten Saison. Die waren überhaupt nicht konstant. Du sagst es, es ist schwer, sich zu motivieren, vor allem vor heimischer Kulisse, weil ja nur 2.000-3.000 Zuschauer kommen im Durchschnitt. Und das ist nicht einfach. Und seit er weg ist, mit dem neuen Trainer, mit Sebastian Pocognoli, ist es keineswegs besser geworden. Unter Hütter war Monaco zu Hause ungeschlagen. Gesamtjahr 2025 kommt der neue Trainer, gibt schon 2 Niederlagen hintereinander in der Ligue 1 gegen Paris Football Club und Lens. Und da hat der Nachfolger von Hütter schnell gemerkt, es ist schwer, diese Mannschaft zu motivieren. Sie ist schläfrig. Du kriegst ja netto wie brutto dein Gehalt und du hast ein fantastisches Leben außerhalb des Platzes. Und wie gesagt, sich zu motivieren gegen oder bei 2.000-3.000 Zuschauern, das ist schwer, diese Mannschaft wachzurütteln oder wachzukriegen. Und das ist eine Baustelle, die es für alle Trainer gibt. Das war auch bei Niko Kovac vor 4-5 Jahren der Fall. Auch er ist daran gescheitert im Großen und Ganzen. Monaco kann in der Champions League in die Relegation kommen im Februar, nach seinem Sieg bei Bodo Glimt, aber in der Liga, obwohl die Mannschaft, wenn du es auf dem Papier schaust, mit Erik Dyer, mit Radetzky, vielleicht mit Pogba, mit Zakaria, mit Balogun, du hast schon namhafte Spieler. Und aber diese Mannschaft auf die Reihe zu kriegen, ist sehr, sehr schwer. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es schwer wird, Monaco überhaupt in den Top 5 zu kommen, weil ich sehe da 4-5 Mannschaften deutlich besser als diese Mannschaft momentan in der Liga.
Die beste Mannschaft qua Tabelle und auch vom Gefühl her ist PSG. Jetzt Frage der Motivation. Wenn man die Champions League gewonnen hat, wenn man die Ligue 1 so oft gewonnen hat, wie es PSG die letzten Jahre gemacht hat, besteht da auch die Gefahr, dass es Motivationsprobleme gibt, wenn es dann meinetwegen auswärts bei Toulouse, keine Ahnung, ob die schon gespielt haben, aber gibt es da auch Motivationsprobleme? Wenn ja, wie gefällt dir Luis Enrique jetzt in dieser Saison nach dem Gewinn der Champions League?
Also die haben schon in Toulouse gespielt, am glauben, zweiten Spiel, da gab es ein 6-3 für Paris.
Okay, gut, da waren sie motiviert, okay, einverstanden.
Ja, jein sogar. Also die sind nicht so motiviert. Die haben jetzt immer wieder unentschieden gespielt. Jetzt in Lyon haben die ohne 4 feste Größen gespielt. Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes und trotzdem gewonnen, auch wenn der Schiri geholfen hat. Aber trotzdem merkst du, dass die Mannschaft sich schwer tut mit der Ligue 1 gerade. Du sagst es, immer fast jedes Jahr Meister. Nicht so oft wie die Bayern, aber trotzdem sehr oft. Und dann gewinnst du alles in einem unglaublichen Jahr 2025. Trotzdem, trotz vielen Verletzten, trotz ein Motivationsproblem, bist du nach dem ersten Viertel der Saison an der Tabellenspitze. Das ist auch da schon ein großes Problem, dass die anderen da nicht davonziehen, wie Marseille, wie Monaco, wie schon erwähnt. Lyon will ich gar nicht erwähnen, weil die haben ja genug finanzielle Probleme gehabt zuletzt. Und die kann man nicht erwarten, dass die da oben mitspielen, dauerhaft. Aber ich vermisse bei Luis Enrique die Tatsache, dass er zugibt, dass es ein Fehler war, im Sommer sich nicht zu verstärken. Es kam ja nur Torwart Chevalier und der ukrainische Nationalverteidiger Zabarny, der bis jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und das war's. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass im Januar 1, 2, 3 neue Spieler kommen fürs Mittelfeld, für den Sturm. Weil da vielleicht sind viele Spieler ein bisschen satt, so dass die Motivation fehlt, ja, insbesondere in der Liga, aber auch gegen die Bayern hast du gesehen, dass die wenig aggressiv sind, das Spiel vielleicht nicht so ernst nehmen und auch von der Einstellung der Münchner überrascht waren. Aber die Saison ist noch lang. Vor einem Jahr war bei PSG, war die spielerische Darbietung noch viel schlechter. Da hat keiner gedacht, Paris wird alles gewinnen, ein paar Monate später. Deswegen stehen alle Zeichen nach wie vor auf grün, auch wenn es viele Verletzte gibt. Aber es war zu erwarten, Jens, denn letzte Saison hatte PSG gar keinen Verletzten. Gar keinen. Gut, Neymar ist ja weg, deswegen war es nicht einfach oder derartig. Aber in dieser Saison wird Paris ganz oben mitspielen in der Champions League und wird Meister, weil die Konkurrenz einfach fällt, da Paris Saint-Germain dauerhaft Paroli zu bieten.
Okay, das wäre die Frage nach Marseille gewesen. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann hat Marseille gegen PSG gewonnen, hat aber Spiele gegen andere Mannschaften verloren. Das ist ein kleines bisschen so, fast wie in der Bundesliga manchmal, wenn es mal irgendeiner Mannschaft gelingen sollte, einer Spitzenmannschaft, die Bayern zu gewinnen, zu schlagen, dann verliert diese Mannschaft im Zweifel aber in Mainz und das passiert den Bayern halt nicht. Kann man das in irgendeiner, wie gut ist Marseille, ist, glaube ich, meine Frage, die ich dir stellen möchte. Und ist das vielleicht das Problem, dass die vielleicht das Spitzenspiel gewinnen können, aber dann eben gegen mittelmäßige Gegner auswärts eben nicht gewinnen?
Schau mal in der Bundesliga, was letzten Samstag los war. Um 17.13 Uhr hat der Bayern 4 Punkte Vorsprung auf Dortmund und 4 Minuten später nun wieder 7. Weil Dortmund einen dummen Ausgleich kassiert hat beim HSV. Marseille ist genau das Gleiche. Also wenig Konstanz macht sich schwer oder tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner. Und da ist einfach zu viel Unruhe. Also das ist wirklich der wahre FC Hollywood in Europa. Da hast du also im Durchschnitt 12 bis 15 Zugänge, 12 bis 15 Abgänge, aber nicht jedes Jahr, sondern in jedem Transfermarkt, also im Winter plus im Sommer. Da hast du keine Konstanz. Natürlich ist die Mannschaft sexy auf dem Platz. Du hast auch großartige Spieler geholt am letzten Transfertag im August. Trotzdem wird es nicht reichen, um Meister zu werden. Auch in der Champions League tut man sich schwer, nur 3 Punkte geholt. Gegen Atalanta Bergamo letzte Woche war es grauenhaft, was die Marseille da geboten haben. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Marseille nicht unter den ersten 24 kommt, was auch eine Katastrophe wäre, nicht nur finanziell. Und für mich ist Marseille auch nicht der Hauptkonkurrent von Paris, dem 36 Club Straßburg. Das ist die Mannschaft dazu.
Okay, bitte, das habe ich jetzt notiert. Dann lass uns noch ein Wort zu verlieren zur Gruppe D der WM-Qualifikation. Frankreich führt diese Gruppe D an. Es geht jetzt zu Hause gegen die Ukraine. Irgendetwas, worüber sich die Franzosen aktuell Sorgen machen, Alexi?
Ja, das Spiel wird natürlich überschattet von dem traurigen 10. Geburtstag der Terroranschläge in Paris. Man wundert sich in Paris auch, oder in Frankreich, dass das Spiel stattfindet, ausgerechnet an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob die UEFA da das nicht auf dem Schirm hatte, aber du hast schon andere, also die Polizisten werden überall in der Stadt sein am Donnerstag. Und nicht alle können im Prinzenpark sein gegen die Ukraine. Und das ist schon so, dass sich viele Sorgen machen. Und aber rein sportlich betrachtet ist Frankreich durch. Also dann hat man das WM-Ticket gelöst für USA, was vor gut 20 Jahren nicht oder 30 Jahren nicht der Fall war. Ja, 94 war Frankreich nicht bei der WM. Nach seinen Niederlagen zu Hause gegen Israel und Bulgarien, das wird man jetzt besser machen. Was übrigens stört ein bisschen, aber ist halt typisch Deschamps. Er hat wieder Spieler geholt, die in ihrem Verein überhaupt keine Rolle spielen oder Spieler, die in der saudischen Liga spielen, wie N'Golo Kanté, wie Theo Hernandez. Und das kommt nicht unbedingt so gut an. Er vergisst Spieler, die konkurrenzfähig sind und die Topform sind, wie Expire Tolisso in Lyon. Also es sorgt schon für Kopfschütteln, aber das ist halt Deschamps, der sehr treu ist zu seinen Spielern, mit denen er Weltmeister wurde vor 7 Jahren. Aber rein sportlich, wie gesagt, betrachtet, geht es darum, jetzt den Dreier einzufangen am Donnerstag, das WM-Ticket zu lösen. Und dann hat Frankreich Zeit, seinen Kader ein bisschen zu justieren. Aber im Großen und Ganzen hat er schon die Top 11 und auch die gut 20 Spieler für USA, Mexiko und Kanada im Kopf.
Also mein Eindruck ist, dass die französische Nationalmannschaft in den letzten Spielen wieder ein kleines bisschen mehr Spaß gemacht hat. Täuscht mich das? Weil Deschamps...
In der Offensive hast du natürlich mehr Spaß gemacht, weil in der Offensive hast du neue Gesichter mit Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace. Dann hast du natürlich, jetzt hast du kein Dembélé, kein Doué, aber du hast immer noch Olise, Nkunku, Mbappé. Also du hast eine unglaubliche Auswahl. Cherki, der jetzt bei Manchester City immer besser wird und auch dort gesetzt ist. Noch Glückwunsch an Borussia Dortmund, dass sie den nicht geholt haben vor 2 Jahren. das in dieser Hinsicht. Also was Deschamps an Auswahl hat an Offensivkräften, das ist schon irre. Aber trotzdem gibt es Schwächen. Linksverteidiger, wie gesagt, mit Hernandez oder Lucadine, du hast nicht so viel Auswahl. Auch rechts hinten kann man sich Fragen stellen. Max Mignon ist wieder in guter Form als Torwart, aber er ist auch immer wieder für einen Patzer gut. Also ich sehe die Spanier, die Portugiesen, die Engländer besser aufgestellt heute im Herbst 25 als Frankreich. Aber wir reden nochmal im Sommer 26. Und dann schauen wir mal, ob Frankreich immer noch oder wieder mal zu den Top-Favoriten gehört oder eben nicht.
Na, ganz sicher. Dann habe ich die abschließende Frage, Alexi. Du als Wahlmünchner seit vielen Jahrzehnten, genauso wie ich seit vielen Jahrzehnten, hast du dir diese Dokumentation über 1860 München angeschaut?
Natürlich.
Verstehst du diesen Verein jetzt besser? Weil ich glaube, ich verstehe ihn jetzt. Also ich glaube, dass die selber nicht wissen, was sie wollen. Das habe ich mitgenommen.
Ja, das ist ein bisschen wie Olympique Marseille, nur natürlich mit dem Unterschied, dass sie nicht in derselben Liga spielen, aber also vom Niveau her. Aber trotzdem diese ständigen Unruhe, diese ständigen Wechseln auf den Führungspositionen und auf der anderen Seite eine unglaubliche Leidenschaft der Fans zu Hause, auswärts. Und egal, was passiert mit 60, auch wenn die in der siebten Liga spielen sollten, werden die Fans immer noch da bleiben. Das ist das Schöne daran. Aber dass da so viel Unruhe herrscht, dauerhaft, das ist einfach eine Riesenverschwendung. Wenn ich sehe, vor ein paar Jahren noch Champions League Finale Real gegen Atletico, habe ich mir gefragt, ja, wenn wir überhaupt, natürlich werden wir keinen Bayern gegen 60 haben in der Champions League, nie. Also so, solange wir leben zumindest. Aber warum nicht mal in der ersten Liga? Das ist einfach traurig für die ganze Stadt. Ja, ja. So auch für die Fußball-Bundesliga, die lieber in Bayern 60 hätte als Hoffenheim gegen Heidenheim oder bald Elversberg gegen Heidenheim um 18.30 Uhr am Samstagabend. Aber ist halt so. Natürlich gibt es eine Schadenfreude. Also ich habe nicht geweint am Sonntagabend, als 60 in Regensburg unterging. Auf der anderen Seite ist es schon traurig, dass dieser Verein einfach nicht schafft. Und ich habe das Gefühl, dass die werden auch nicht mehr schaffen, in den nächsten Jahren in die zweite Liga aufzusteigen, weil da einfach keine Struktur vorhanden ist, kein klarer Plan für die nächsten Jahre. Und das tut weh vor allem für die eingefleischten Fans, die es eine bessere Entwicklung verdient hätten, der Mannschaft.
So ist es. Das war's. Danke, Alexi. Big Show 735. Kurze Pause.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 735 geht weiter mit dem österreichischen Fußball. Ich freue mich sehr, dass ich dort, wo ich bald hinfahren werde, quasi anrufen kann, nämlich bei Martin Konrad in Graz. Servus Martin.
Hallo, die Sonne scheint, kann ich dir nur sagen.
Ja, auch hier in München, noch hier in München. Ich bin quasi auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich fange vielleicht damit an. Martin, ich habe den Alexi gerade gefragt wegen dieser Dokumentation über 1860 München, die der Alexi natürlich gesehen hat in der ARD. Ich weiß nicht, ob du sie auch schon gesehen hast. Also ich finde, wir Österreicher, wir suchen immer den Österreicher Bezug, haben zu 1860 einen gewissen Bezug. Hast du das schon angeschaut?
Eventuell? Nein, leider nicht. Obwohl wir natürlich zu 1860 viele Bezüge haben. Genau. Beginnend bei Max Merkel und endend bei Stanzl, ja, Michael Lindl hat auch noch dort gespielt. Und weil wir, apropos Peter Backhurt, ist seit wenigen Stunden nicht mehr Trainer von Wolfsberg. Also insofern auch der hat einen 1860-Bezug und war ja auch im weitesten Sinne ein Thema in den letzten Wochen, auch wenn er nicht kontaktiert wurde bei der letzten Trainerbestellung oder vor der letzten Trainerbestellung.
Das habe ich immer gesagt, warum nicht Peter Backhurt holen, der ein bisschen einen Stallgeruch, wie man früher gesagt hat, mitbringt. Und Peter Backhurt kommt in dieser Doku auch vor. Und ich habe viel gelernt über den Verein. Und zwar, dass dort die Idee, glaube ich, ist, bei vielen Fans, nicht bei allen, wurscht in welcher Liga wir spielen, wir fahren trotzdem Auswärtsfahrten, wir sind zu Hause am Start, das Stadion an der Grünwalder Straße ist einigermaßen voll. Und jetzt frage ich dich, Martin, gibt es in Österreich ein Pendant dazu, wo man wirklich sagt, egal welche Liga, das Stadion ist nach österreichischen Verhältnissen einigermaßen voll und die Ergebnisse sind nicht ganz wurscht, aber fast wurscht. Ich weiß schon, dass Rapid die meisten Zuschauer hat, aber gibt es in den unteren Klassen irgendeine Art Kultverein, der sich ein kleines bisschen mit 1860 München vielleicht vergleichen ließe?
Also ich glaube, es gibt einige Beispiele auf Österreich umgemünzt, also zum Beispiel aktuell Vienna oder Austria Salzburg, wo ich mal sage, das war über Jahre hinweg immer eine treue Fangemeinde, die überall hin auch zu den Auswärtsspielen gefahren ist, die auch schwierige Zeiten überlebt hat. Bei der Vienna war das ja im schlimmsten Fall die Regionalliga, aber bei Austria Salzburg oder auch beim GAK, eine Neugründung im Unterhaus, 8. Leistungsstufe und dann durchmarschiert, letztlich wieder zurück in die Bundesliga. Da gab es also schon, würde ich mal sagen, vergleichbare Situationen, wo eben, ich sage mal, die Treue zum Verein größer war als als vielleicht der nüchterne Zugang zum Fußball und man einfach gesagt hat, wir gehen überall hin. Also das gibt's, aber es ist bewundernswert natürlich, dass sich Menschen so einlassen und es ihnen da wirklich um den Verein geht und dafür auch alles tun.
Ja, also gut, der GAK, ja, hätte ich natürlich selber draufkommen müssen. Bleiben wir vielleicht gleich beim GAK, der sich, warum tut sich der GAK jetzt im zweiten Jahr auch so schwer, Martin? Sind letzter in der Tabelle. Haben eigentlich, also von den Ergebnissen her, sehe ich immer oft einmal ein spätes Gegentor, das sie bekommen. Es ist ja noch nichts ganz verhaut in der österreichischen Bundesliga, aber hättest du oder hätte man annehmen müssen und dürfen, dass es da eine Entwicklung gibt, die ein bisschen stabiler den GAK macht?
Also ich finde, dass die Transfers im Sommer, vor allem was die Defensive betrifft, gut waren und die Mannschaft ist auch, also das sagen alle, auch besser als im Frühjahr, wo man ja auch gegen den Abstieg gespielt hat und es dann zwei Runden vor Schluss geschafft hat. Aber auch die Konkurrenz ist besser geworden. Und das ist der Punkt. Und wenn wir dieses Gespräch vor 3-4 Wochen geführt, hätte ich gesagt, das ist ja ein ziemliches Stück Arbeit, wo ich sage, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Die letzten 2 Spiele haben aber dann trotzdem eine deutliche Steigerung gezeigt, und zwar spielerisch auf dem Feld mit einem Sieg und einer sehr unglücklichen Niederlage bei der Wiener Austria jetzt am vergangenen Wochenende. Das zeigt eigentlich schon, dass die Mannschaft nicht nur intakt ist, sondern dass da auch was möglich ist. Und Fakt ist, man ist einen Punkt hinter dem 11., hinter dem Vorletzten, und außerdem gibt es in dieser Saison in Österreich ja ohnehin noch nach dem Grunddurchgang die Punkteteilung. Insofern ist das im Moment, da ist alles so eng beieinander, selbst dann das 7. ist ja nur nach Punkteteilung nur mehr 3-4 Punkte vorne. Also von dem her würde ich mal sagen, ist es eine spannende Angelegenheit, aber Fakt ist, da wird auch in der Wintertransferzeit mit Sicherheit gerade in der Offensive noch etwas passieren müssen, und das wissen auch die Verantwortlichen und da arbeiten sie auch dahin, weil so gut man auch vielleicht teilweise defensiv steht im Umschaltspiel und eben dann in den Offensivaktionen, da muss einfach dann in den entscheidenden Spielen auch noch mehr Qualität da sein.
Warum ist der WAC so sprunghaft jetzt in seiner Trainergestaltung? Also Didi Kübauer, ich glaube, wir haben eh darüber gesprochen, der hat offenbar eine Klausel in seinem Vertrag gehabt, dass er weggehen darf. Peter Parkholt hat übernommen, ist jetzt schon wieder weg. Wie ist denn da die Konstellation? Gibt es da einen Mäzen, der da nach Gutdünken entscheidet, wie es früher Karl-Heinz Wildmoser nach der Werner-Lorand-Ära bei 1860 München gemacht hat?
Na, der Club ist Dietmar Riegler. Okay. Der Hauptsponsor, das ist sein Club. Ohne ihn wäre ja der Club auch nicht in der Bundesliga. Er finanziert dort alles, macht auch durchaus gute Geschäfte. Da werden ja auch Spieler wie Weißmann oder weitere Spieler in den letzten Jahren um Millionen verkauft, nach Spanien oder nach Frankreich in die erste Liga. Also das ist schon auch ein Geschäft, aber das ist Dietmar Riegler's Familie in Wolfsburg, hat ja einer der größten Pelletshändler der Österreichs und auch andere Beteiligungen. Das ist sein Hobby, weil er selbst auch gespielt hat im Übrigen bis zur Regionalliga, zweite Liga, damals mit Wolfsburg in den 1990er Jahren und hat dann mit einem Nachbarort-Club eine Fusion eingegangen, damals mit Wolfsburg, als denen sehr schlecht gegangen ist, und hat es dann geschafft mit Nenad Bjelica vor 15 Jahren auch den Weg in den Profibereich bzw. in die Bundesliga zu schaffen. Also das ist natürlich dann klar, dass wenn ein Club auch so abhängig ist, dass dort auch natürlich die Entscheidungen fallen. Die Struktur war dann nie so, dass es dort einen Sportdirektor gibt, so wie woanders, wo es dann einen operativ Tätigen gibt, der dann auch die Entscheidungen trifft. Das macht dann schon auch der Präsident selbst mit seinen Vorstandsmitgliedern, die auch alle untereinander sehr gut befreundet sind. Also um es kurz zu machen, aktuell Didi Kübauer war gesetzt, mit ihm ist man fast Meister geworden, hat den Pokal gewonnen, der erste große Erfolg in der Clubgeschichte. Also der Trainer war natürlich gesetzt, man wäre fast auch in die Ligaphase der Conference oder Europa League gekommen, hat ja beide Möglichkeiten gehabt, ist am Ende sehr unglücklich ausgeschieden im Elfmeterschießen im Playoff im August, und das Kübauer geht war nicht geplant. Und jetzt hat man gedacht, funktionierende Mannschaft, nimmt man einen erfahrenen Trainer mit Peter Parkholt, 4 Spiele waren das jetzt, 1 Sieg, 3 Niederlagen, darunter vor allem auch zu Hause gegen sogenannte Nachzügler. Das hat offensichtlich auch die Verantwortlichen dazu veranlasst, umzudenken. Und ich glaube auch, was man so hört, dass viele Spieler nicht ganz, ich sag's mal so, warm wurden. Ja, und mit dem Trainer, und dann ist es natürlich auch vielleicht sogar die richtige Entscheidung, dass man vorzeitig sich eingesteht, dass man da etwas wieder ändern muss. Wird man natürlich dann sehen, ob es so ist. Das sind aber jetzt auch natürlich noch nicht alles bestätigte Fakten, sondern warum, wieso, weshalb. Fakt ist, dass es in den letzten Stunden diese Veränderung gegeben hat, nämlich dass er nicht mehr Trainer ist und dass mit Atalan, einem ehemaligen Kapfenberg-Trainer, letzte Saison mit Kapfenberg sehr erfolgreich gewesen in der zweiten österreichischen Liga, ein vielleicht nicht so bekannter, aber durchaus interessanter Trainer, die Nachfolge antreten soll, Schrägstrich wird. Und da wird man sehen, ob das dann der richtige Zugang ist.
Okay. Wenn der WRC irgendwo gewinnt, dann ist es bei Sturm. Das muss man also lassen. Sturm.
Also, war auch der einzige Sieg von Backholz, ja, genau.
Ja, das ist auch so. Und ich werde mit Sturm nicht schlauer. Ich habe die erste Halbzeit gesehen gegen Rapid und da fand ich, haben sie nicht schlecht gespielt. Vorne ein bisschen schlampig dann die Angriffe halt eben nicht abgeschlossen. Aber jetzt ist er wirklich, es ist ja wirklich Fakt, Sturm kann gegen die guten Mannschaften, kann gegen Rapid nicht gewinnen, kann gegen die Austria nicht gewinnen. Salzburg ist da die Ausnahme, aber gegen den WRC können sie in der Regel auch nicht gewinnen. Und du hast ja gesagt, nach Christian Ilzer ist es vielleicht gut, dass einmal jemand da ist wie der Jürgen Säumel, der auf einer ganz anderen Ebene menschlich auch agiert als der Ilzer. Braucht man ja vielleicht dieses Wechselspiel. Aber ich bin nicht happy mit dem SK Buntigammer Sturm Graz, Martin. Ich weiß es nicht. Da muss man denen jetzt Zeit geben, weil ja doch, ich meine, vorne der Grgic, okay, jetzt schießt er ab und zu Tore. Aber ich bin ein kleines bisschen noch nicht verzweifelt. Aber happy bin ich nicht, Martin. Was kannst du mir als Trost spenden?
Ich bin verwundert. Nach Verlustpunkten ist der SK Sturm Tabellenführer. Der SK Sturm steht im Viertelfinale des österreichischen Pokals und ist in der Europa League nach 4 Spieltagen mit 4 Punkten, durchaus im Rennen um einen K.O.-Platz. Also das heißt, Aufstieg unter die besten 24. Hätten wir diese Situation vor 3 Jahren, hätten alle gesagt, was für eine sensationelle Meisterschaft und sensationeller Herbst bisher. So, jetzt gab es 2 Meistertitel, ist man mal einmal in der Champions League und irgendwie höher heraus, alle sind nicht so glücklich und unzufrieden. Vielleicht sollte man ein wenig mehr Demut zeigen. Lieber Jens.
Okay, gut, mache ich. Ja, und das bringt uns ja aber gleich weiter zum Thema der Woche, nämlich am Freitag um 18 Uhr, wo ich dann schon in der Steiermark sein werde und ich weiß gar nicht, wer es überträgt, ob Orf oder Servus, keine Ahnung, aber anyway, ich werde mir das anschauen. Zypern gegen Österreich. Und ich möchte hier an unsere 3 österreichischen Hörer, die wir haben, ich möchte mal Folgendes sagen. Nach allem, was ich weiß, hat Zypern einen Vertreter in der Champions League Gruppenphase und Österreich hat keinen Vertreter in der Champions League Gruppenphase. Und ich erinnere mich, ich habe auch dieses Hinspiel gesehen und ich weiß nicht, wer es war, aber irgendein Ex-Bundesliga-Profi im ORF sagt dann, ja, gegen Zypern, 5-0, also ganz sicher. Und da dachte ich mir, warum soll Österreich gegen Zypern zu Hause 5-0 gewinnen? Es ist dann ein glückliches 1-0 geworden, das ich natürlich immer gerne genommen habe. Aber was spürst du, Martin, im Moment, die Vibes? Sind wir jetzt kurz vor einer Panikphase, weil es ja doch noch schief gehen kann, wo viele gedacht haben, vor dem Rumänien-Spiel, auch da wieder, wir fahren nach Rumänien, gewinnen dort. Warum? Warum sollte Österreich per se in Rumänien gewinnen? Oder wo stehen wir jetzt gerade mit dem Team? Ja. Vor den 2 entscheidenden Spielen.
Gute Frage. Fakt ist, auf Zypern, also erstens zu dem Thema Champions League Teilnehmer Paphos und keiner aus Österreich, letztes Jahr aus Österreich 2 Teilnehmer, keiner aus Zypern, könnte ich sagen. Ja. Diese Mannschaft von Paphos besteht praktisch ausschließlich aus Legionären. Also das heißt,
also es ist wie Schachtja Donetsk früher, oder? Wo 11 Brasilianer gespielt haben quasi.
Ja, genau. Also es gibt in Europa ja einige Beispiele, wo Mannschaften natürlich bestehen aus sehr vielen Legionären und weniger aus einheimischen Spielern. Also das würde ich jetzt einmal mit Vorsicht genießen. Das hat, finde ich, das wirkt sich nicht aus auf die Nationalmannschaft und hat keine Bedeutung, dass jetzt ein Team in der Champions League aus Zypern spielt. Aber, wenn nicht so schwierig, man braucht nur die Ergebnisse dieser Qualifikation sich ansehen und dann stellt man relativ rasch fest, dass auf dieser Insel, auf Zypern, kein Team bisher gewonnen hat. Also weder Rumänien noch Bosnien. Auch nicht San Marino. Mit anderen Worten, das wird für Österreich nicht einfach am Samstag werden. Davon bin ich überzeugt. glaube sogar, dass das am Samstag das schwierigere Spiel ist als am Dienstag darauf, daheim gegen Bosnien. Nur, dann könnte man dann wirklich sagen, möglicherweise ist es dann am Dienstag ein Entscheidungsspiel. Und das sind natürlich dann wieder ganz andere Grundvoraussetzungen, wenn zum Beispiel eine Niederlage dann auch eben das ausbedeuten würde oder halt als Gruppenerster nicht dabei sein bei der WM und man ins Playoff kommen müsste oder über das Playoff zur WM fahren müsste. Das heißt, es ist der erste Matchball. Österreich kann es aus eigener Kraft schaffen. Das ist ja alles an und für sich auch wieder sehr positiv. Natürlich die Erwartungshaltung, so wie beim Sturmfan bei seiner Mannschaft, ist natürlich auch beim österreichischen Fußballfan. Jeder spricht von einer tollen Generation, tolle Europameisterschaft, unglückliches Aus bei der Euro gegen die Türkei. Und jeder sagt, bei so einer Gruppe gegen Rumänien, Bosnien, muss man doch drüber kommen und Erster werden und sich für die WM qualifizieren. Ja, klar. Das kann man so unterschreiben. Fakt ist, man muss natürlich dann auch die Punkte machen. Also ich sage mal so, es sind zwei Matchbälle und ich glaube, dass es diese Mannschaft schaffen muss. Denn wenn nicht, dann sage ich auch ganz offen, dann ist es natürlich nicht genügend, weil man eben alle Möglichkeiten hat, alle Voraussetzungen hat und das ist ja auch das selbsterklärte Ziel. Und wenn das nicht so sein sollte, dann wäre die Enttäuschung riesengroß bei der Mannschaft, beim Trainer natürlich, dessen Zukunft dann nicht wohl das ÖFB-Team sein würde und übrigens auch beim Österreichischen Fußballbund, denn eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bedeutet vor allem Einnahmen, ja? Und vor allem Einnahmen, die der ÖFB für die nächsten Monate und Jahre dringend benötigen würde.
Ja, die erste Gruppe, die ich wissentlich mitbekommen habe, wo sich Österreich qualifiziert hat für eine Fußballweltmeisterschaft, da war der Martin Konrad noch nicht geboren, das war 1978, da war die DDR in dieser Gruppe, Auswärtsspiel, der Frel Tatar konnte sich daran erinnern, Österreich hat 1:1 gespielt, damals in, ich weiß gar nicht, was, in Magdeburg, mit einem Friedel Konzilia, der, also ich habe danach und davor keine Torwartleistung mehr gesehen, wie damals von Friedel Konzilia und der war kein großer Torhüter. Dann war die Türkei in dieser Gruppe, klar, in Izmir, das Tor von Herbert Bohaska und Malta. Und jetzt diese Gruppe, also ein bisschen Losglück war schon auch dabei, trotz allem. Ja,
Österreich ist in dieser WM-Qualifikation gerade noch als Zwölfter sozusagen in Top 1 gerutscht. Ja. Wäre man in Top 2, hätte man also schon mal einen unter Anführungszeichen schweren Gegner und, ich sage mal, Italien, auch Top 1, hat aus Top 2 Norwegen bekommen. Das Ergebnis sieht man gerade, Norwegen wird sich da schnurstracks für die WM qualifizieren und Italien wird ins Playoff kommen. Das heißt, Österreich hat da wirklich auch dementsprechend Losglück gehabt und dieses Losglück sollte man dann nicht zu sehr strapazieren, denn ein Playoff, das brauchen wir überhaupt nicht reden. Da hast du zwei K.O.-Spiele im März. Also das heißt, wenn du das erste gegen ein Team gewinnst, da gibt es eine Auslosung dann im Dezember, dann hast du danach noch ein Spiel 3 oder 4 Tage später. Mit anderen Worten, das ist brutal. Ja, da bleiben am Ende eben 4 Teams übrig. Aber das ist also, da sind schon viele Mannschaften, übrigens auch schon Italien in letzter Zeit öfter gescheitert. Insofern wollen wir das den Österreichern ersparen. Aber jedenfalls, ja, ich kann mich schon erinnern. Ich habe mir jetzt gedacht, wie du gesagt hast, als das letzte Mal so spannend war, meinst du vielleicht 1954 oder 1934, wo du damals schon dabei warst? Aber
da war ich auch schon dabei, natürlich.
Wie die Qualifikation war. Aber 78 kann ich mich dann schon erinnern. Also nicht an die Quali, aber an die WM. Und die war ja jetzt aus der Neuzeit betrachtet die erfolgreichste, 78 und 82. Wenn man Siebter und Achter wird, das ist Österreich dann auch 90 und 98 nicht gelungen. Ja, genau.
Was für eine Generation.
Und nur 16 Mannschaften, übrigens 1978 bei der WM gewesen, das muss man jetzt auch einmal sagen. 16 Nationalmannschaften, natürlich gab es in Europa die UdSSR und es gab natürlich weniger kleinere Staaten und es gab natürlich, aber es gab nur 16 Teilnehmer. Also da sich zu qualifizieren, war trotzdem anders, auch wenn natürlich in Afrika und in Asien auch der Fußball noch einen anderen Stellenwert hat, der dazu noch nicht die Qualität da war. Aber jetzt sind es 48 und ja, also auch bei der U17 WM, 48 Nationen, ja, das ist ja alles, soll so sein.
Ja, es muss so sein, es soll nicht so sein. Ja, du abschließend noch, Martin, abschließend, ich habe letzte Woche mit Kai Dittmann über Christian Ilzer gesprochen, erstaunlicherweise.
Und was hat er gesagt, der Kai?
Naja, der Kai hat gesagt, dass man Hoffenheim beim Fußballspielen mittlerweile zuschauen kann und dass er das im Frühjahr nicht für möglich gehalten hätte. Und ich glaube ja mittlerweile, also ich tue mir immer noch schwer mit Christian Ilzer im selben Atemzug mit Ivica Osim, der natürlich auch von mir wie ein Heiliger verehrt ist, obwohl er das vielleicht gar nicht so sehr, also gewissermaßen schon, verdient hat. Aber mich dünkt, dass Christian Ilzer und Andreas Schicker echt wissen, was sie tun, Martin. Und
überrascht dich das?
Naja, was mich ein bisschen überrascht.
Die vier Jahre in Graz sollten dich doch überzeugt haben, dass das ein Plan
ja, war. Ja, haben mich. Aber wir haben doch auch gesprochen im Frühjahr und ich glaube auch deine Vibes waren ja auch ein bisschen, dass dem Ilzer die Zeit nicht gegeben wird, aus verschiedenen Gründen. Jetzt hat man ihm die Zeit gegeben. Ich muss sagen, es freut mich ein bisschen, obwohl ich mit Hoffenheim als Verein jetzt nichts anfangen kann. Aber bist du überrascht, dass er A, jetzt doch die Zeit bekommen hat, der Christian Ilzer, und B, die haben ja zu Hause, haben sie ja viel verloren, aber jetzt haben sie zu Hause gegen Leipzig gewonnen und haben in Wolfsburg gewonnen, spielen scheinbar guten Fußball. Also das scheint doch auch in Deutschland zu funktionieren, das System Ilzer. Überrascht dich das?
Wie soll ich es am besten beantworten? Ja, vielleicht in mehreren Facetten. Die eine ist, also nein, man kann Christian Ilzer vielleicht einiges vorwerfen, aber eines ist er mit Sicherheit: stur. Ja? Er geht seinen Weg und er ist einer, der von seinem Weg nicht abzubringen ist und das gnadenlos macht. So, jetzt kommt er zu einer Mannschaft, ich finde das sogar außerordentlich mutig, kommt zu einer Mannschaft nach Hoffenheim in die deutsche Bundesliga, also eine Top-5-Liga, und hat dort Spieler, die nicht unbedingt genau das spielen, so wie er Fußball spielen möchte. Zieht es aber durch mit aller Konsequenz. Und dann ist Abstiegskampf angesagt. Jetzt könnte man sagen, sollte man nicht vielleicht in diesen Phasen etwas vorsichtiger sein? Ist er dann übrigens auch im Frühjahr geworden, weil er natürlich gesehen hat, er braucht Punkte, um nicht abzusteigen. Da hat er sich dann doch auch dazu durchgerungen, auch natürlich im Wissen, nur dann kann er vielleicht bleiben. Und hat also dort ist wirklich zunächst einmal ohne Rücksicht auf Verluste auch gegen etablierte, um nicht zu sagen gegen Legenden wie Kramaric davor zu gehen. So. Dass er noch immer Trainer ist, das ist nur einem zu verdanken, nämlich einem, der ihn geholt hat, Andreas Schicker. Und der natürlich ihm auch gesagt hat im Frühjahr, du, wir müssen schauen, dass wir die Klasse halten und dann können wir vielleicht das so machen, wie du das gerne hättest. Und deswegen gab es dann auch ein Transferfenster, wo einige Spieler geholt wurden, um viele Millionen auch im Übrigen. Aber Hoffenheim hatte mal ein Transferbudget gehabt, das mehrere zig Millionen hatte, ich glaube 50 oder so herum. Und dann kannst du natürlich auch dementsprechend personell etwas verändern. Das ist passiert, auch wenn es Abgänge gegeben hat, wie Bischof zum Beispiel zu Bayern und auch noch andere. Aber das ist passiert und jetzt hat er in etwa eine Mannschaft, obwohl er zum Beispiel gleich am ersten oder zweiten Spieltag einen Spieler wegen Verletzung verloren hat, die eben das so auch spielen kann und wie er es sehen möchte. Punkt. Und deswegen wundert es mich nicht, dass es möglich ist. Also es misswundert mich nicht, dass es so macht. Das Einzige, und deswegen die Frage zu beantworten, ist ja und nein, warum er noch Trainer ist. Das Einzige ist eben, dass er diese Chance auch quasi weiterhin bekommen hat. Und natürlich hätte sich Christian Andreas Schicker auch einfacher machen können und hätte sagen können, ich opfere den Trainer und mache was anderes. Aber er war ihm überzeugt, dass er diese Chance auch noch einmal bekommen muss, die echte Chance. Der Christian Ilzer, und die hat er ja eigentlich erst bekommen nach diesem Transferfenster. Und ja, ich würde sagen, das ist eine spannende Mannschaft und wir brauchen jetzt gar nicht zu schauen, wenn die Tabelle lügt ja bekanntlich nicht. Ich glaube, dass Hoffenheim auf dem besten Weg ist zu einem Europacup-Platz. Ja.
Das schauen wir uns natürlich weiterhin an. Aus der gebotenen Distanz wohlgemerkt. Danke Martin, kurze Pause in der Big Show 735.
Hey, hier ist Sven-Sören Christoffersen und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 735 geht weiter mit dem Motorsport. Und Portimao liegt hinter uns, das Auf und Ab kommentiert von Eddie Milke. Eddie ist jetzt in der Leitung. Grüß dich, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Also spektakuläre Bilder gab es auf jeden Fall. Ist halt wirklich eine überragende Strecke.
Kommen wir gleich dazu. Und natürlich auch wieder mit dabei Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Die Voice ist geschliffen, Wetter ist bei mir gut und insofern freue ich mich jetzt auf unser Gespräch.
Ja, für mich die Szene, Eddie, an diesem Wochenende trug sich eigentlich im Sprint zu und es ging nicht um den Sieg. Aber die Art und Weise, wie Pecco Bagnaia in der letzten Kurve des Sprints zwei Plätze, nicht einen Platz, sondern zwei Plätze verloren hat, das muss doch früher oder später am Selbstvertrauen selbst eines Weltmeisters wie Pecco ein kleines bisschen nagen, oder?
Naja, was heißt ein kleines bisschen? Also das nagt ein ganz großes bisschen, würde ich mal sagen, am Selbstvertrauen von Pecco Bagnaia. Das haben wir ja dann auch Sonntag gesehen. Also der weiß einfach keine Lösung. Der hat einfach keine Idee. Der hat keinen Schimmer, wie er aus dieser Negativspirale rauskommt. Von meiner Seite aus sei nochmal betont, er ist nicht der Einzige, der nicht so genau weiß, was er eigentlich mit der 2025er Ducati machen soll. Ja, das geht Fabio Di Gianantonio im VR46-Team auch nicht viel anders. Der Einzige, der halt mit dem neuesten Motorrad-Setup von Ducati klargekommen ist, ist der, der zu Hause auf dem Sofa sitzt, nämlich der Weltmeister Marc Marquez. Und da behaupte ich, das ist dann ein Ducati-Problem. Denn dass Marc Marquez Schwächen von Motorrädern überfahren und umfahren kann, das hat aber Honda hinlänglich bewiesen. Das macht er jetzt anscheinend bei Ducati auch. Das ausgewogenere Paket scheint wirklich das 2024er Motorrad zu sein, wie wir ja dann auch an Alex Marquez gesehen haben. Aber Achtung nochmal, für mich war dann schon bemerkenswert, wie Aprilia, nachdem sie im Sprint am Samstag nicht mithalten konnten und um den Sieg kämpfen konnten, wie sie, und das hat Massimo Rivola bei uns im Interview bei Sky angekündigt am Samstag, wie sie dann anscheinend was gefunden haben. Und das zeigte sich dann schon Sonntagmorgen im Warm-up. Da war Marco Bezzecchi nicht zu schlagen, eine halbe Sekunde schneller als der Zweite. Das ist ungewöhnlich im MotoGP-Warm-up. Ja, und dementsprechend hat er dann einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was das fürs kommende, fürs Finale-Wochenende bedeutet. Denn ich freue mich in erster Linie auf die Rückkehr von Maverick Vinales und Jorge Martin. Die werden wir wohl auf den Motorrädern sehen. Marc Marquez werden wir auch sehen, aber nur als Besucher.
The Voice, das klingt für mich dieses schmale Fenster, dass nur Marc Marquez in der Lage ist zu fahren. Weißt du, das klingt für mich wie eigentlich der Red Bull Racing in diesem Jahr für Max Verstappen. Kein anderer kann mit dem Auto umgehen. Kann man das vergleichen gewissermaßen?
Das kann man in gewisser Weise grob gesehen sicherlich vergleichen. Wobei tatsächlich die Italiener, dem ist, glaube ich, das Problem schon klar. Sie haben da offenbar nochmal nachgelegt und das fantastische und sehr kreative Gehirn hinter der ganzen technischen Entwicklung bei Ducati ist da offenbar einen Schritt bisschen zu weit gegangen. Die Rückmeldungen Anfang der Saison 2025 waren dann auch schon relativ klar und eindeutig von allen Fahrern, die das aktuelle neue Motorrad dann ausprobiert haben. Und jetzt wird es darauf ankommen, und das ist spannend, wie geht man da jetzt zurück, um die 26er Ducati wieder für alle Fahrer möglichst gut und verlässlich und spürbar zu machen, denn das ist momentan tatsächlich das Problem. Man muss da vielleicht ein bisschen runter von einigen der Probleme, und Alex Marquez, fantastische Saison, auch diesmal also wieder vorne mit dabei, mit einem ein Jahr alten Motorrad, also einem gebrauchten Motorrad in gewisser Weise. Das ist schon toll, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das gerne abgeben wird Ende des Jahres, denn damit ist er so gut gefahren und hat so eine grandiose Saison hingelegt, die eigentlich noch, Eddie, für mich überraschender war, diese Konstanz von Alex Marquez, als das, was Marc geleistet hat. Denn was Marc tatsächlich kann, wenn er fit ist, wenn er sich wohlfühlt, wenn er die richtige Umgebung hat, das wissen wir. Aber Alex hat einen unglaublich großen Schritt gemacht in diesem Jahr. Und alle haben immer gesagt, naja, der ist ja eigentlich nur in der MotoGP, weil Marc sein Bruder ist. Ich glaube, diese ganzen Kritiker hat er ein für alle Mal abgestellt. Das war schon eine sehr beeindruckende Saison 2025.
Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen muss man bei Alex Marquez ja dazu sagen, ich meine, man muss sich das mal mental vorstellen. Man ist jünger als der ältere Bruder und dann betreibt man den gleichen Sport und tritt in der gleichen Serie wie der absolut Beste des letzten Jahrzehnts an. Das ist natürlich auch eine riesige Belastung. Die beiden aber haben das gut gemanagt, die wohnen zusammen und ich glaube, die befruchten sich gegenseitig immer noch so bei ihren gemeinsamen Trainings und auch, wenn es das gemeinsame Frühstück ist. Also da gönnt jeder jedem was und ja, das macht dann eben halt Alex Marquez so stark. Aber ich möchte die Rolle des Gresini-Teams auch nochmal herausstreichen. Nach dem tragischen Corona-Tod von Fausto Gresini hat ja seine Lebensgefährtin da weitergemacht. Und die scheinen so ein Gute-Laune-Lager zu sein in der MotoGP. Denn das spielt auch eine große Rolle, weil wollen wir ja nicht vergessen, der ja von vielen auch in Frage gestellte Fermin Aldeguer als Ducati MotoGP-Rookie, da haben sich auch alle gefragt, was wollen die denn mit dem Aldeguer? Der ist ja noch nicht mal Weltmeister in der Moto2 geworden. Nee, also die haben sich da schon ein ganz gutes Fahrerpaket aus zusammengestellt. Die im Moment so ein bisschen schwächeln, das sind die Power46-Jungs, Franco Morbidelli, mal wieder mit einem Aussetzer, mit einem Manöver, was nicht ging. Fabio Di Gianantonio mit den schon angesprochenen Problemen an der aktuellen Ducati. Ja, und dann macht eben halt das Gresini-Team einen geilen Job und schafft es offenbar, Alex Marquez in so eine mentale Position zu bringen, dass er, und da gibt's ja überhaupt nichts dran zu rütteln, überlegen Vize-Weltmeister wird. Und ja, das hat's ja im Sport auch noch nicht so oft gegeben. Jens, ich weiß, du und Tennis, die Williams-Geschwister.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja. Ja, das ist mir schon klar, das gab's ja schon mal. Aber in der Welt des Motorsports, Alex Marquez und Marc Marquez, das ist ziemlich sensationell. Man stelle sich mal vor, damals hätten Michael Schumacher und Ralf Schumacher den Titel und den Vizetitel in der Formel 1 geholt. So ungefähr muss man das historisch einordnen. So wird das auch in Spanien im Übrigen gewertet. Und das führt dann dazu, obwohl die Titelentscheidungen bis auf Moto 2, da kommen wir gleich noch drauf, schon gefallen sind in Moto 3 und in der MotoGP. Trotzdem ist das Rennen am kommenden Wochenende in Valencia. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie durch das verheerende Unwetter, durch das Hochwasser vom letzten Jahr ein Jahr Pause hatten in der motorsportverrückten Region Valencia. Das Rennen ist seit 4 Wochen ausverkauft, muss man sich mal vorstellen. Und wer schon mal in Valencia war, in diesem Stadion, ähnlichen Areal, der weiß, dass es so oder so, auch wenn die Entscheidungen ja gefallen sind, bis auch eben Moto 2, die 2 Punkte, die Diogo Moreira, der Brasilianer da noch braucht, die wird er schon auch noch holen gegen Manuel González. Aber das wird ein Fest des Motorsports, allein schon wegen der Atmosphäre und wegen der Stimmung auf den Tribünen.
Ja, und deswegen ist man dann umso trauriger, Eddie, wenn man Valencia bei einer Zweiradveranstaltung kennt. Wir waren mit der DTM 2 Jahre in Valencia und hatten vielleicht 7.500 Zuschauer, die wir mehr oder weniger persönlich begrüßen konnten. Also Auto funktioniert da wirklich nicht. Aber Motorrad ist einfach grandios. Und wenn man dann auch an die Fernsehbilder denkt, die hektargroßen, vollgefüllten Motorradparkplätze, das ist einfach wirklich fantastisch. Und das wird ein gelungener Abschluss der Saison, bin ich ganz sicher. Wobei wir auch noch einfließen lassen sollen, dass gerade die beiden doch schwer verletzten Moto3-Piloten, über die wir an letzter Woche hier schon gesprochen haben, dass es denen, und das ist der tiefe Durchatmer am Ende der Saison 2025, dass es Noah Detwiler und Antonio Rueda, doch den Umständen entsprechend wirklich schon wieder gut geht. Das war so nicht zu erwarten. Wir haben in diesem Jahr eine Menge Kritik geübt, Eddie, ich glaube auch teilweise wirklich zu Recht. Klar ist aber auch, das wird ein runder Abschluss und schade ein bisschen, dass das Liquid Molly Dynavolt Interteam so bis zur Saisonhalbzeit so stark war mit Manuel González. Hatten eine super erste Saisonhälfte, Erfolg um Erfolg, Riesenvorsprung in der Meisterschaft und jetzt ist es ihnen so ein bisschen durch die Finger gelaufen. Leider auch in Portimao war es deutlich. Moreira holt Pole Position und einen souveränen Sieg. Und Manuel, der hat im Qualifying ein bisschen Probleme gehabt. 2-mal auf Bestzeitkurs gab es gelbe Flagge, Zeit nicht gewertet. Aber man merkt, dass es bei ihm jetzt im Kopf nicht mehr, dass er nicht mehr so frei ist und nicht mehr so unbeschwert fahren kann, wie noch zu Saisonbeginn. Trotzdem glaube ich, Glückwunsch an Jürgen Link und die ganze Truppe, Eddie, denn Grand Prix-Siege in der Moto 2, in der Moto 3 in diesem Jahr, die ganze Truppe hat wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, definitiv. Und ich meine, wir tun dann immer so, okay, ist ein 2. Platz, Vize-Weltmeister. Ja, das ist trotzdem ja Weltklasse. Und also das ist schon überragend, was die da auf die Beine gestellt haben. Die Struktur, Stefan Keckeisen, Jürgen Link, Peter Oettel, Wolfgang Kuhn, alle, die da seit Jahren mitarbeiten. Und das ist ja nun wirklich kein schlechtes Ergebnis. Und man muss nochmal Diogo Moreira hervorheben. Der Bursche ist 21, kommt aus Sao Paulo. Das ist natürlich für Liberty Media und für die Dorner auch ein Marketinggeschenk, denn Brasilien ist nach langer, langer Pause nächstes Jahr dann zum ersten Mal wieder im MotoGP-Kalender. Ja, und wenn dann da ein Moto2-Weltmeister, der zu Lucio Cecchinello, zu LCR Honda an der Seite von Johann Zarco in die MotoGP aufsteigt, als Weltmeister ankommt, da muss man sich da erstmal um volle Tribünen auch keine Sorgen machen.
Stimmt. Ja.
Ein Wort noch schnell zur MotoGP. Pedro Acosta, ich habe jetzt mal schnell gerechnet, hatte an den letzten vier Rennwochenenden, und das ist wirklich schnell gerechnet, vielleicht habe ich mir um ein, zwei Punkte verrechnet, aber 77 Punkte gut gemacht auf Pecco Bagnaia, hat noch 3 Punkte Rückstand, wenn er denn, und es geht um den 4. Platz in der Weltmeisterschaft, sage ich, besser 5. als 4., sagen, glaube ich, die Nürnberger, aber wir sind keine Nürnberger hier. Ist das The Voice dann irgendwo doch ein Erfolg? Als selbst ein 5. Platz, wäre das ein Erfolg? Oder müsste man aus Sicht von Pedro Acosta und vor allem aus Sicht von KTM dann schon ein bisschen traurig darüber sein, dass halt wieder es sei denn, es funktioniert in Valencia, aber dass es eben nicht mit dem Grand Prix-Sieg geklappt hat?
Also ich glaube, aus KTM-Sicht muss man froh sein, denn wir erinnern uns an die Turbulenzen noch mit der anstehenden Insolvenz. Wir wussten gar nicht, ob es KTM in dieser Form weitergeben wird vor noch wenigen Monaten. Dass die Truppe das jetzt doch wieder so rumgerissen hat und in der zweiten Saisonhälfte konstant vorne mit dabei ist, als zweite, Schrägstrich je nach Rennstrecke, dritte Kraft, ist wirklich beeindruckend. Und vor allem Pedro Acosta, der fährt die ganzen Burschen bei ihm, Brad Binder und Co. in Grund und Boden. Der hat jetzt wirklich in den letzten Rennen gezeigt, dass er längst reif ist für den ersten Grand Prix-Sieg. Das wird, glaube ich, ihn auch ein bisschen schon Schmerzen bereiten, dass ein Felmin Aldeguer und so weiter, dass die alle jetzt gewonnen haben in den letzten Rennen, dass da andere Rookies, die er in der Moto2 noch im Griff hatte, dass die jetzt vor ihm einen MotoGP-Sieg haben holen können. Aber das liegt tatsächlich ein bisschen an den Traktionsproblemen, an den Problemen mit dem Reifen der KTM. Es ist aber immer wieder der herausragende Pedro Acosta, der das noch optimal umsetzt. So war es jetzt auch in Portimao. Im Sprint geniales Rennen von ihm und auch jetzt im Grand Prix. Also mehr kannst du da aktuell sicherlich nicht rausholen. Das weiß auch Pit Beirer und Co. Bisschen mehr Gedanken muss man sich, glaube ich, machen um Enea Bastianini. Da geht überhaupt nichts voran. Und das ist dann im Vergleich zu dem Pedro Acosta schon ziemlich peinlich und sollte die KTM-Leute ein bisschen überlegen bringen, ob man da den richtigen Fahrerkader hat, Eddie, oder?
Ja, ich sehe das nicht ganz so kritisch mit Enea Bastianini, der hat auch schon gut performt. Letztendlich glaube ich, dass wenn die alle gesund bleiben und wenn die vernünftig arbeiten können über den Winter, dann werden die das schon umsetzen können rund um Pit Beirer. Da bin ich sicher, das ist ein wesentlich ruhigerer Winter, der jetzt ansteht als der letzte mit der angesprochenen drohenden Insolvenz. Pedro Acosta zeigt, was geht, aber wir wollen nicht vergessen, letztes Wochenende waren 3 KTMs, Enea Bastianini, wie gesagt, hatte technische Probleme, war zwischendurch in der Box und ist dann lediglich nur noch eine Testfahrt gefahren, aber wir haben 3 KTMs in den Top 10 gehabt, mit Testfahrer Paul Espargaro, den man nicht genug loben kann, der da für Maverick Vinales ins kalte Wasser gesprungen ist als 10. Aber auch Brad Binder mit seiner Aufholjagd hat das Potenzial gezeigt. Und es ist ein Heimspiel, auch für Pedro Acosta in Valencia vor spanischen Fans. Wer weiß, vielleicht klappt es ja am kommenden Wochenende mit dem so von ihm herbeigesehnten Sieg. Und dann sieht die Welt dann nochmal wieder ganz anders aus. Aber ansonsten haben die in den letzten Wochenenden super gearbeitet bei KTM und die Ergebnisse sprechen da für sich.
Ja, reif wäre er längst. Und das wissen wir auch, dass er auf einem anderen Motorrad wahrscheinlich schon längst geworden hätte. Nun ist der Vertrag mit KTM sicher. Die haben ihn in die Königsklasse geholt und gehievt, haben ihn stark gefördert. Also jetzt muss man halt sich zusammenraufen. Und das hat er jetzt wirklich getan seit der zweiten Saison, seit der Sommerpause. Unglaublich konzentriert, Pedro Acosta, unglaublich einsatzfreudig. Und schön auch immer die Interviews, die er hinterher gibt. Denn der ist keiner von den kurz Angebundenen nach den Rennen, sondern der analysiert da immer fabelhaft und auch wenn er dann richtig verschwitzt ist, sagt er sehr vernünftige Sachen. Das ist schon ein wirklich schlauer Kopf auch.
Überragender Typ, kann ich Piet Beirer nur bestätigen. Wir hatten da ja tolle Szenen, Pedro Acosta jagt Piet Beirer, um ihn mit dem Prosecco mal ordentlich zu duschen. Das ist ihm dann letztendlich auch gelungen. Und nein, also das ist eine gute Truppe und ich warten wir mal ab. Also das ist natürlich auch so ein Schaufenster, was wir am kommenden Wochenende erleben werden. Für die meisten sind die Testfahrten dann am Dienstag mit den 2026er Konfigurationen der Motorräder noch viel, viel wichtiger. Da wird dann auch Toprak Razgatoglu das erste Mal im offiziellen MotoGP-Rahmen auftauchen. Der ist jetzt gestern und heute schon auf der V4 Yamaha im Motorland Aragon unterwegs gewesen. Also es gibt eine Menge interessanter Aspekte, weswegen man trotzdem einen Blick auf Valencia werfen sollte am kommenden Wochenende.
Eine Frage habe ich noch, ihr seid ja beide natürlich auch in der Rallye-Szene tief drinnen und jetzt lese ich vor ein paar Tagen The Voice, dass Ott Tänak, auch so ein geiler Name, nicht ganz so geil wie Kalle Rovanperä, der Name gefällt mir noch besser, aber dass eben Tänak, der ja auch, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, schon Weltmeister war, dass der sich jetzt entschieden hat, okay, passt auf, also Vollzeit-Rallye-Fahrer mag ich nicht mehr sein, ich werde also Teilzeit-Rallye-Fahrer, da ist er ja nicht der Einzige, das haben ja... Ogier hat das ja auch so gemacht. Sind diese Leute wie Ogier, wie Tänak, sind die so gut, dass deren Rennställe das akzeptieren? Und warum geht sowas durch? Ich meine, es wird doch niemand, wenn Lando Norris zu Zac Brown sagt, übrigens, ich fahre in diesem nächsten Jahr nur 16 Rennen, dann sagt Zac Brown, das kannst du machen, aber sicher nicht bei mir.
Ist richtig, aber nicht ganz vergleichbar. Die Rallye-Szene ist ein bisschen anders. Dazu gibt's tatsächlich auch nicht so viel Weltklasse-Rallye-Piloten. Das haben wir bei Sebastian Loeb schon gesehen und bei Ogier. Das sind die Superstars, keine Frage. Ott Tänak ist unter dem Wert geschlagen worden, aber sein Problem ist ein bisschen, der Äste legt sich mit jedem Team an. Das ist ein ganz besonderes Ego. Hat einen WM-Titel 2019 mit Toyota geholt und hat sich dann mit Toyota angelegt, zu viel Forderungen gestellt. Dann haben die irgendwann gesagt, okay, dann geh halt. Und er hätte sehr, sehr viel mehr Talent gehabt, sehr viel mehr Siege und Titel zu holen, als nur die, nur in Anführungszeichen, 22 Rallye-WM-Laufsiege. Aber er ist immer wieder mit den Teams aneinander geraten und wurde dann zum Gehen mehr oder weniger aufgefordert. Jetzt ist er gerade bei Hyundai und er merkt, dieses Jahr bei Hyundai geht nicht viel voran. Sie haben im letzten Jahr tatsächlich den Titel geholt, auch weil Ogier nur Teilzeit gefahren ist und weil auch Kalle Rovanperä im letzten Jahr eine Menge ungewöhnlich viele Ausfälle hatte, nicht mehr so konzentriert war. Das jetzt auch der Grund für seine Entscheidung, einen Formelweg zu gehen, tatsächlich die Rallye-Szene komplett zu verlassen. Ott Tänak hat sich die Option jetzt noch offen gehalten. Der wird ein gutes Auto bekommen bei einigen Läufen. Ob er dann so gut sein kann, wie wenn er Vollzeit fährt, wage ich zu bezweifeln, weil das Niveau ist da schon gigantisch. Und auch ein achtfacher Champion wie Ogier hat gesehen, Teilzeit zu fahren, ist schon verdammt schwer. Die hier jeden zweiten Tag in dem Rallye-Auto sitzen, sind dann einfach ein bisschen mehr in der Routine drin, haben den Rhythmus. Thierry Neuville, der Fahrer, Rallye-Weltmeister vergangenen Jahres, in diesem Jahr komplett von der Rolle, weil Hyundai einfach nicht mehr mitkommt. Möglicherweise ist da bei Hyundai auch das WRC-Projekt. Die wollen ja mit Genesis, der Luxusmarke von Hyundai, in die Langstrecken-WM einsteigen, 24 Stunden von Le Mans. Möglicherweise ist die Sportabteilung mit zwei solchen Projekten auch ein bisschen überfordert. Klar ist aber, dass Hyundai Motorsport-Präsident Cyril Abiteboui, den kennen wir ja auch aus der Formel 1, dass der jetzt sehen muss, das funktioniert nicht mehr. Wir haben zu viele Ausfälle und davon ist Ott Tänak komplett genervt. Der hat ein unzuverlässiges Auto und deswegen hat er jetzt gesagt, Leute, was habe ich da jetzt noch zu beweisen? Mir reicht's jetzt. Ich will jetzt einfach mich mehr um die Familie kümmern. Ich will einfach mehr Zeit haben. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Rallye-Szene beinhaltet, das ist in der Formel 1 ja ähnlich, auch wenn es ein paar WM-Läufe weniger sind, aber mit den Testen bist du eigentlich, ich würde sagen, zwischen 280 und 320 Tage im Jahr unterwegs. Sitzt in Flugzeugen, in Helikoptern, in Autos. Das ist eine echte Mühle, macht einen fertig. Und das ist in der Formel 1 ja auch so, dass du das da nicht ewig betreiben kannst. Also es ist gerade momentan ein großer Wechsel an der Spitze der Rallye-Weltmeisterschaft. Das stimmt. Wir haben wenig junge, gute, neue Fahrer, die in den letzten Jahren gekommen sind. Einer der guten neuen Fahrer, den kennt Eddie auch, zumindest den Nachnamen Solberg. Der Sohn von Petter Solberg hat in diesem Jahr eine Rallye in einem WRC-Auto, also in einem Top-Auto bestritten und die gleich gewonnen. Und da werden wir auch sagen, dass tatsächlich da jetzt für Ott Tänak und für Kalle Rovanperä ein guter, neuer, junger Fahrer kommt, der Oliver Solberg. Der hat es wirklich drauf und hat jetzt in diesem Jahr vor allem in der zweiten Klasse, für die er regelmäßig angetreten ist, immer die Weltelite schlagen können. Und das ist so ein bisschen wie in der Moto2, wo du relativ gleichwertige Motorräder hast. In der WRC2 ist es auch so, du hast sehr ähnlich starke Autos. Da gibt's auch klares Testlimit. Du kannst nicht einen großen Vorsprung erarbeiten, wenn du ein Riesenbudget hast. Und der Solberg hat die permanent, egal ob Asphalt, ob auf Schotter, ob auf Eis und Schnee, alle geschlagen. Der ist jetzt reif für diesen Sprung ganz nach oben. Es kommt also jetzt tatsächlich mal ein neuer, junger, guter Fahrer. Aber die Rallye-WM hat so ein bisschen, Eddie, wie die Superbike. Mit dem Weggang jetzt von tatsächlich Raskat Joglu, mit dem Weggang auch von Jonathan Ray. Das sind schon große Namen, die bei der Vermarktung fehlen werden. Und Nicolo Bulliga ist ja auch drauf und dran, bald in die MotoGP zu wechseln.
Ja gut, er wird erstmal testen für Ducati. Das hat er ja letztes Wochenende auch gemacht. Das ist witzig, dass ihr das Thema Rallye, wo ich jetzt nicht so drauf vorbereitet war, ansprecht. Ich kenne den Sebastian Ogier sehr, sehr gut, weil er mit meiner Freundin und langjährigen Kollegin Andrea Kaiser verheiratet ist. Dem fehlen noch 3 Punkte. Da kann man mal sehen, was aus so einem Teilzeit-Rallye-Weltstar dann noch werden kann bei Sebastian Ogier. Ist, glaube ich, in 2 Wochen das Finale. Wie gesagt, 3 Punkte an der Spitze. Da geht's noch richtig rund. Aber interessant auch, dass du Thierry Neuville angesprochen hast. Dem habe ich nämlich Tickets besorgt, zusammen mit Mauro Engel, fürs kommende Wochenende MotoGP in Valencia. Ach, und da wird sich schon die Gelegenheit ergeben. Da werde ich mal nachfragen bei den Herrschaften, damit ich nächste Woche auch noch wieder was zu berichten habe. Bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gespannt, wie ein Rallye-Weltmeister und der Dritte der DTM, Mauro Engel im Mercedes-AMG, wie Ihnen das gefällt bei Ihrem ersten MotoGP-Wochenende. Gute Karten haben Sie auf jeden Fall, das kann ich versprechen.
Nichts anderes haben wir von dir erwartet. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Das war's mit dem generellen Motorsport. Gleich geht's weiter mit der Formel 1 und mit The Voice und mit Stefan Edel. Danke, Eddie. Kurze Pause, Big Show 7:35.